Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat mit Nick und Nils hier, Episode 8. Und wir haben mal wieder einen Gast vor Ort. Und ja, ich hoffe, dass mit dem Internet klappt. Der Görke sitzt auf den Kanaren. Und da gibt es ja manchmal das bekannte Kanaren-Internet. Ob das so stabil ist, hoffen wir es mal. Nils, wen haben wir da und worüber haben wir gesprochen heute?
Ja, ich bin mega happy, dass Justus Nieschlag zu Gast war. Für mich eigentlich so der schnellste Unterdistanzathlet Deutschlands. Und was viele vermutlich nicht wissen, auch einer der besten 70-3-Athleten. Er ist dreimal auf der 70-3-Distanz gestartet, hat zweimal gewonnen, einmal Zweiter geworden, hat im letzten Jahr verdammt souverän Kraichgau gewonnen, Fred Funk und Ruben geschlagen mit einem Start-Zielsieg. Die haben ihn wirklich einfach einmal am Start gesehen, danach haben sie ihn bei der Siegerehrung gesehen und er hat sich heute die Zeit genommen, hat eine Stunde von seinem Trainingslager geopfert, um mit uns über die Arena Games, Super League, natürlich auch leider über seine Verletzung, aber auch über Tokio zu quatschen. Und hat mich tierisch gefreut, ihn mal ein bisschen näher kennenzulernen.
Mich auch. Und bevor es jetzt zum Podcast geht mit Justus, gehen wir nochmal ganz schnell in die Werbung. Dann ist das auch aus dem Weg und ihr habt das volle Hörvergnügen mit Justus. Also ab in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach dreimal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil ja, ich sag's euch, wie es ist, das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen. Denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht. Fühlt sich nicht so hart an,
wie Nils, sich du solltest anmelden. Im Marketing arbeiten. Also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Herzlich willkommen zur 8. Episode des Triathlon-Chat mit Nick und Nils. Nicky, wir haben heute 2 Premieren. Einmal ist es die meiner Meinung nach 1. Episode mit einem Olympioniken.
Oh, und stimmt.
Ja, ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also hätte ich richtig aufgeregt.
Ja, sehr gut. Ich bin schon den ganzen Tag aufgeregt, weil ich weiß, das kommt. Und dann ist es die erste Triathlon-Trainingslager-Edition. Weil es wird in Zukunft mit Sicherheit vorkommen, dass einer von uns beiden irgendwo für den Triathlon-Sport in der Welt unterwegs ist. Und wir sind ja im Pre-Christmas-Camp, wo du letztes Jahr dabei warst und wo hier nicht Punkt, Punkt, Punkt saß, sondern Fred Funk saß. Aber da war es halt noch nicht der Triathlon-Chat. Deswegen ist es jetzt quasi die erste Premiere aus dem Trainingslager.
Ja, ich versuche auch Instagram schon zu vermeiden, muss ich sagen, in den letzten Tagen, weil ich hatte nur am ersten Tag gesehen, eure Bilder da und wie geil das Wetter auf Fuerte ist. Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen, aber auch auf der anderen Seite froh, dass ich nicht mehr trainieren muss wie ein Profi.
Was halt wirklich unglaublich ist, die ersten Tage war halt null Wind, wirklich gar nicht. Und wir hatten tagsüber wirklich gen 30 Grad, das war halt sensationell. Heute war der erste Tag, wo die Palmen sich wieder so ein bisschen biegen, also typisches Fuerteventura-Wetter. Aber darum soll es nicht gehen, sondern es soll um den Gast gehen heute.
Ich wollte gerade schon sagen, willst du die Leute hier noch weiter auf die Folter spannen und vom Wetter reden?
Er hat die Sennheiser im Ohr und das Sennheiser-Mikro vor der Nase quasi. Und ich würde ja sagen, er ist schon auf den Unterdistanzen, ich glaube, man kann problemlos sagen, der beste deutsche Athlet. Und was viele vielleicht gar nicht so auf der Pfanne haben, würde ich sagen, dass er definitiv auch einer der besten 70-3-Athleten ist. Denn er hat 3 Rennen gemacht, 2-mal gewonnen, 1-mal Zweiter geworden. Aber so richtig in der Wahrnehmung, glaube ich, bei den Langdistanzlern ist er noch nicht angekommen. Und das wird Zeit zu ändern. Deswegen freue ich mich riesig, dass er hier am Mikro für uns bereitsteht. Herzlich willkommen, Justus Nieschlag.
Ja, auch von mir. Hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr cool, dass du da bist und dass du dir die Zeit jetzt im Trainingslager genommen hast. Aber ich glaube jetzt gerade, ich meine, ich habe es ja letztes Jahr bei Fred mitbekommen, ist auch bei euch Profis noch alles einigermaßen entspannt und Training ist noch nicht das Allerwichtigste auf der Welt, sondern so ein bisschen reinstarten. Oder ist es bei dir schon anders?
Nee, das ist noch ganz entspannt hier vom Training. Von daher kann man sowas immer ganz gut nebenbei einbauen zwischen den Einheiten. Und ja, von daher, wir haben Winter. Da, denke ich, muss man noch nichts überreißen. Die Saison wird lang. Und von daher ja, ist man da immer froh, wenn man so ein Angebot hier wahrnehmen kann.
Sehr gut.
Ich muss aber sagen, Justus sieht definitiv austrainierter aus als Fred letztes Jahr.
Ja, der kam ja auch mit 6 Kilo Übergewicht.
Lieben Gruß an dieser Stelle nach Mallorca, wo Fred ja seine Kilometer abreißt. Aber Justus sieht schon wirklich verdammt fit aus. Und wir haben auch, glaube ich, einen guten Tag erwischt, denn er hat heute seinen ersten Double Run Day vor sich. Er wird ein bisschen grinsen. Justus, wie viel darfst du heute laufen?
Also, es hört sich jetzt mehr an, als es ist. Es ist tatsächlich mein erster Double Run und ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Double Run gemacht habe. Aber aufgrund natürlich der Verletzung und dass ich jetzt erst vor ein paar Wochen wieder eingestiegen bin, so ins Lauftraining. Ja, um es einfach mal in Zahlen auszusprechen, es waren 30 Minuten heute Morgen und es folgen noch 20 Minuten heute Abend. Also, Das ist jetzt nichts super Spektakuläres.
Das hätte ich geschafft. Also da hätte ich heute mit dir mittrainieren können. Wäre ohne Probleme möglich gewesen. Was mich aber, Justus, noch viel mehr interessiert, ist, wie Nils sich eben angekündigt hat, ob du das so unterschreiben würdest. Also vor allen Dingen, ich meine den ersten Part, das braucht man sich ja nur Ergebnislisten angucken, aber vor allem den zweiten Part mit den 70-3-Distanzen, da werden wir bestimmt ja gleich auch nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Weil das habe ich... Ich habe schon immer ganz gespannt deine Rennen verfolgt, wo du 70-3 gemacht hast, weil ich immer dachte, oh, wenn der mal hochgeht auf den längeren, das wird interessant. Aber es waren jetzt noch nicht so Rennen, wo wirklich man sagen könnte, da wäre die Weltspitze am Start gewesen. Wie siehst du es?
Oh, jetzt werden aber Fred und Ruben im Dreieck springen. Also Kraichgau war jetzt schon, und ich meine, die Jungs haben mir am Start gesehen und im Ziel gesehen. Das war schon ziemlich demoralisierend. Aber gut, ich sag nichts dazu, soll Justus antworten.
Hast du doch schon. Ich meinte ja auch die internationale Weltspitze, so ein PTO-Rennen oder sonst was, was du eben, oder ein Championship Race. Jetzt hast du wieder alle gedisst, ey.
Du und ich.
Ja, wenn ich da auch mal was zu sagen darf. Also.
Ja, bitte. Bitte.
Aber ich lausche euch auch ganz gerne. Naja, also, ich habe jetzt 3 Mitteldistanzen gemacht, so alle 2 Jahre mal eine, die so reingepasst hat. Und macht auf jeden Fall echt Laune auf der Distanz. Ist schon einfach komplett anderes Anforderungsprofil als jetzt auf der Kurzstrecke. Und dieses Jahr war es ja auch von ganz kurz Arena Games bis hin zur Mitteldistanz in Kraichgau. Und ja, fühle mich da eigentlich auch soweit ganz wohl, muss ich sagen. Ich denke, gibt sicher noch an der einen oder anderen Schraube was zu drehen und zu optimieren, was so Pacing angeht und so Geschichten. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und würde mich da freuen, ja, das eine oder andere Rennen mehr auch nächstes Jahr mal zu bestreiten. Und ja, wenn es vielleicht mal eine Wildcard für die PTO gibt, dann würde ich, denke ich, nicht Nein sagen.
Ich habe da leider keine so guten Kontakte, sonst hätte ich das jetzt weitergeleitet hier als Audioausschnitt. Aber mal gucken, was ich machen lässt. Aber wie ist denn so die Planung? Passen da jetzt bei dir in aktuell die Raceplanung fürs nächste Jahr? Passt da irgendwo was rein? War ja sonst eher so ein bisschen, gut, jetzt Kraichgau war mitten der Saison, aber sonst die Rennen, die du vorher gemacht hast, waren ja eher so Richtung Ende der Saison immer. Wie sieht's da für nächstes Jahr aus?
Genau, also bisher jetzt war das immer tatsächlich so, dass es irgendwo zum Ende hin reingeschoben wurde, oder Kraichgau könnte man ja noch davon sprechen, dass es eigentlich Anfang noch oder Frühsaison war. Leider war es dann ja auch gar nicht mehr so lang, die Saison danach. meine kam ja schon noch ein paar Rennen, aber letztendlich musste ich dann ja im Juli oder was es war, ja, dann meine Saison leider vorzeitig wieder beenden. Aktuell muss ich sagen, habe ich noch gar nicht so eine richtige Planung fürs nächste Jahr. Das steht alles noch so ein bisschen in der Schwebe, wie es weitergeht, weil ich gerade auch ganz gerne ein paar mehr Mitteldistanzen machen möchte. Und da sind wir jetzt gerade noch so ein bisschen in der Abstimmung, wie man das Ganze ja mit der Kurzdistanz vielleicht noch verbinden kann. Und dementsprechend ja, gibt es tatsächlich noch gar keinen richtigen Rennkalender.
Ja, okay, spannend.
Also ist das schon bei euch anders als bei den Norwegern, dass ihr quasi die Freiheiten habt oder das sogar gewollt wird vom Verband, dass du überall starten darfst, wenn es passt, vom Zeitpunkt her, dass du jetzt natürlich nicht irgendwie die Woche vor einem wichtigen Weltcuprennen Halbdistanz machst, dass da der Sportdirektor irgendwie sein No sagt, das ist ja verständlich, aber dass du jetzt, der ja wirklich, ich meine, mir hat echt das Herz geblutet, als ich gesehen habe, dass du nicht in St. George starten darfst. Und ich habe auch, das war das Erste, was ich Justus gefragt hat. Justus, hast du das Rennen geguckt und wie hat sich das angefühlt? Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, ob du dir das angetan hast, ob da vielleicht schon mal so ein bisschen der Gedanke kam, ich wäre jetzt eigentlich gerne in dem Mix dabei gewesen.
Ja, also ganz so einfach wie bei den Norwegern ist es halt nicht, dass man jetzt tun und lassen kann, mal kurz einen Ironman eingestreut und dann zurück, was weiß ich, auf die Sprintdistanz. Ich bin halt kein Wikinger, das würde bei mir wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja, aber da muss man schon vorher das Ganze ein bisschen vernünftig planen und das muss auch alles irgendwie Sinn machen. Genau, und von daher, da bin ich jetzt gerade noch so in der Abstimmungsphase und dann schauen wir mal. Aber klar ist natürlich, dass irgendwie mehr Rennen möchte ich da schon gern machen auf der Mitteldistanz und ich möchte auch super gerne bei einer WM dann letztendlich mal am Start stehen und hoffe, dass das nächstes Jahr dann auch funktioniert und ich da verletzungsfrei durchkomme, weil letztendlich bin ich da nicht gestartet, weil ich verletzt war und das mit der Achillessehne einfach nicht ging. Ja, das Rennen an sich, muss ich sagen, habe ich nur so halb verfolgt. Also klar weiß ich natürlich, wie es ausgegangen ist und alles, aber ja, war nicht so einfach für mich. Meine Freundin selber ist ja auch tatsächlich da gestartet und hatte gefragt, ob ich mitkomme. Und ja, ich musste dann leider tatsächlich sagen, dass ich das für keine geile Idee halte, weil wenn ich dann da am Streckenrand stehe und sehe die Jungs da lang racen, ja, das weiß ich nicht. Also das hätte ich nicht gern gehabt und deswegen habe ich da von vornherein gesagt, das ja, tut mir natürlich extrem leid, aber das finde ich nicht cool. Da möchte ich nicht auch noch vor Ort sein, wenn die da racen und ich kann leider stehe am Streckenrand und kann gar nicht starten.
Spannend. Also auf jeden Fall, ich habe gerade überlegt, wie hätte ich reagiert, wenn ich irgendwie mich qualifiziert hätte und wenn ich wüsste, ich bin fit, kann ich da auf jeden Fall mitracen und dann hinzufahren, zuzugucken. Ich glaube, ich hätte es mir auch nicht angetan.
Ja, und ich finde, das spricht ja auch so ein klein bisschen das an, was ich mich auch schon die ganze Zeit frage. Ich meine, klar habe ich so ein bisschen nochmal geschaut. Justus Nieschlag ist ja irgendwie so der, wo jeder weiß, wenn der fit ist, ist der vorne mit dabei. Und einfach nochmal für die, die es nicht wissen, 2011 Vize-Weltmeister bei den Junioren, Europameister geworden bei den Junioren 2017, das erste ITU-Rennen gewonnen, 2019 das nächste ITU-Rennen gewonnen, dann logischerweise Olympionike in Tokio. Da würdest du auch sagen, das war wahrscheinlich bisher so das Highlight deiner Karriere, oder?
Ja, also die Olympischen Spiele waren schon besonders. Sie haben ja auch unter besonderen Bedingungen stattgefunden. Leider, sage ich mal, in der Qualifikation hat es nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Dadurch, dass ich ja in Berlin das Jahr vorher mir den Zeh an meiner Felge hingeholfen habe.
Das habe ich live gesehen. Fuck.
Ja, genau, dann hatte ich mir
luxiert. Der war der angerissen, oder stand schief oder was auch immer, ne?
Ja, genau, der war luxiert und stand dann seitlich ab.
Aber du hast den Schuh noch angezogen.
Ja, ich habe den Zeh erstmal in die Hand genommen und wieder an die richtige Stelle gebogen, so im Eifer des Gefechts, keine Ahnung. Es war ziemlich eklig. Und dann bin ich losgelaufen und es tat doch so weh, dass ich gesagt habe, nee, okay, so kannst du eigentlich nicht weiterlaufen. Und ich glaube, 2 Wochen später wäre das Testevent gewesen. Und dann habe ich noch so in dem Moment gedacht, wo ich rausgegangen bin, naja, vielleicht geht's bis dahin ja wieder. Und dann war ich im Krankenhaus und ja, es war ja alles irgendwie kaputt und angerissen und Beugestrecksehne. In der Mitte musste ich genäht werden zwischen den Zehen mit einer Platzwunde. Und der Arzt hat gesagt, naja, wir probieren das jetzt mal ohne OP, sonst bist du auf jeden Fall erstmal ein Jahr raus. Da habe ich schon gedacht, okay, kacke, da hast du ja richtig beigeholfen. Und letztendlich hat das ja alles gut funktioniert und ist ja auch wieder gut verheilt, aber da habe ich dann ein bisschen meine Chance verspielt, mich frühzeitig zu qualifizieren und habe es dann ja letztendlich kurz vor den Spielen erst in Kienbaum bei dem internen Ausscheidungsrennen geschafft, mich zu qualifizieren, oder es gab ja auch keine andere Möglichkeit. Und von dem Zeitpunkt an war natürlich auch dann die Vorbereitungsphase bis zu den Spielen an sich nicht mehr besonders lang. Und ja, dann die Spiele an sich waren schon besonders. Das Einzelrennen hängt mir schon noch ein bisschen nach. Das lief halt gar nicht nach meinen Vorstellungen. Aber das Team Relay war dann ein versöhnlicher und cooler Abschluss. Und alles in allem war es ja trotzdem ein super krasses Erlebnis. Und denke, da werde ich mich sehr lange dran erinnern können.
Aber hast du jetzt eigentlich Bock nochmal Paris nächstes Jahr oder ist das bei dir schon raus und nochmal so richtige Spiele erleben, wo halt die Zuschauer auch am Streckenrand stehen dürfen und wo es auch ein olympisches Dorf gibt, wo alle zusammen wohnen und ein bisschen Sex, Drugs und Rock'n'Roll herrscht?
Ja, und vor allem andere Rennen mal angucken, ne? Also wir durften ja einfach gar nicht da raus. Wir waren ja quasi 2 Wochen lang eingesperrt im Dorf und ich hätte schon Bock, Richtung Paris mich da nochmal zu qualifizieren. Allerdings ist eigentlich die Ausgangslage ähnlich wie vor, was sind es jetzt, 2 Jahren dann sozusagen. Nicht besonders einfach, dadurch, dass im Mai die Qualifikationsperiode schon begonnen hat und ich verletzungsbedingt eigentlich 0 Points aktuell für das Olympic Ranking drin habe. Von daher ist es wieder ein sehr langer Weg mit extrem viel Anlauf und da muss man halt mal gucken, wie man das Ganze gestaltet oder wie sich das entwickelt. Und ja, das spielt natürlich da auch rein. Und weil diese Situation aktuell tatsächlich für mich sehr verzwickt ist, fällt es mir auch da nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. Und dementsprechend starten wir ins neue Jahr und wissen noch gar nicht so ganz genau, in welche Richtung das geht.
Boah, spannend. Aber scheint du hast ja, schon mal, nicht,
ja, du hast, du hast ja schon sagen, mal... Scheint ja bei... Okay, du bist dran. Sorry. Du bist dran.
Vielleicht, ihr habt Kanalen-Internet, ihr seid leicht zeitversetzt oder ich bin leicht zeitversetzt, wahrscheinlich nicht, geht nicht so gut wie sonst. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen den Faden verloren. Nee, das habe ich wieder. Du hast ja schon mal geschafft, jetzt irgendwie mit doch so ein bisschen hin und her, da irgendwie sich noch zu qualifizieren. Also das hört sich jetzt so an, so ganz aus den Augen verloren hast es ja noch nicht. Und jetzt nochmal so als Frage hinten dran, weil ich mir das eben aufgeschrieben habe, dass ja dieses Norweger-Ding, das kann man irgendwie ja nicht machen und man muss da schon ein bisschen planen und so. Es hört sich so ein bisschen an wie so deutsche Verbandsstruktur. Ja, wir müssen da schon einen richtigen Plan haben und nur das funktioniert. Oder ist jetzt so eine Situation, in der du einfach jetzt ja bist, vielleicht auch so ein Ding, wo man sagen kann, ja, ey, why not? Vielleicht man fährt einfach mal zweigleisig und fokussiert sich vielleicht auf eine Sache mehr und nimmt die anderen Sachen mit wie die Norweger. Und ich meine, wenn du fit bist, ob du dann jetzt eine Olympische machst oder eine 70-3-Distanz, hast du ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass es auch beides geht mit dann wahrscheinlich einem Training, was auch ähnlich oder gleich ist. Also du musst ja keine Langdistanz machen, aber so dieses Ding, dieses Double aus 70-3 und dann vielleicht trotzdem noch die Quali versuchen.
Ja, also abgehakt habe ich das Ding auf jeden Fall nicht. Wenn das jetzt gerade so rüberkam, dann war das nicht so gemeint. Ich meinte bloß halt, dass es wahrscheinlich mit einer frühen Qualifikation schwierig wird, weil man auch in die Rennen natürlich erstmal reinkommen muss. die offizielle Quali oder die ersten Plätze gehen ja weg beim Grand Final und beim Test-Event nächsten Jahres. Und man muss natürlich erstmal die Grundvoraussetzungen schaffen, dass man dort starten kann. Also sprich, es können auch nur 6 deutsche Athleten, glaube ich, oder 5, 6, da starten. Und entsprechend muss man es erstmal auf die Startliste schaffen, um dann sozusagen das Kriterium zu erfüllen, sich zu qualifizieren. Und das sind halt so Aspekte, ja, die sind nicht so ganz einfach, aber wie du schon gesagt hast, wenn man fit ist, dann funktioniert das schon. Und da kann man sicher auch zweigleisig fahren. Und ansonsten wird es auch vor den Spielen kurz vorher auch sicher die Möglichkeit geben, wenn noch Plätze verfügbar sind, je nachdem, ob wir jetzt halt dann 2 am Ende oder 3 haben, dass dann noch der letzte oder die letzten 2 Plätze irgendwie vergeben werden. Aber das ist aktuell noch nicht klar, wie die Plätze vergeben werden. Das ja, wird dann, glaube ich, erst entschieden oder sich, Gedanken macht man sich wahrscheinlich schon früher drum, aber das wird erst veröffentlicht, wenn es soweit ist. Also sprich, man weiß, okay, man hat jetzt noch einen Platz oder 2 Plätze über, genau, wie die dann letztendlich vergeben werden. Das wird dann Ende nächsten Jahres der Fall sein.
Okay, ja, vielleicht gibt's ja wieder so einen Kienbaum 2.0, wo sie ein paar Schikanen auf die Straße stellen und dann kannst du dir da nochmal einen Platz holen.
Aber genau das war auch einer so der Punkte, auf die ich hinaus wollte, weil ich finde es schon irgendwie recht faszinierend, wenn man sich das anguckt, was du geleistet hast bisher. Es sind immer irgendwie absolute Weltklasse-Leistungen, ab der Juniorenklasse bis jetzt auch. Ich meine, du hast die Arena Games gewonnen und bist eigentlich immer einer, der fit ist, den man ganz vorne erwarten kann. Und dann sind halt immer so diese krassen Rückschläge, du hast es angesprochen, mit der C-Verletzung, die dann halt doch irgendwie schlimmer war, als einfach nur mal kurz den C verknackst. Und dann ja auch Achillessehne war ja so ein Thema, was dich schon relativ lange verfolgt. Und man hat es ja gemerkt, du bei der 73-WM hast du dich nicht getraut, quasi an die Strecke zu stehen, weil halt einfach dein Racer-Herz geblutet hätte. Wie schaffst du das immer von diesen Rückschlägen? Ich meine, du bist jetzt 30 Jahre alt, einfach immer weiter nach vorne zu gehen. Das finde ich monster faszinierend, denn ich glaube, du hast schon Punkte gehabt, wo jeder andere gesagt hätte, nee, ich lasse es jetzt einfach bleiben, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Jetzt hast du dich ja sogar an der Achillessehne operieren lassen. Und trotzdem gehst du immer mit so einer Selbstverständlichkeit an die Sache ran und mit so einem, ja, mit irgendwie so einer Abgebrühtheit. Das finde ich schon sehr faszinierend.
Ja, also es ist natürlich jeder Rückschlag irgendwie nicht so ganz einfach. Aber ich habe mich jetzt nicht an der Achillessehne operieren lassen, aber ich hatte jetzt über 4 Wochen, habe ich so eine PRP-Therapie gemacht. Und ja,
ist auch. Was ist das?
Das ist quasi, das Blutplasma wird dann in die Sehne oder an die Sehne gespritzt, um halt den Heilungsprozess an dem Punkt hochzufahren. Und ja, damit hatte ich vorher auch schon ganz gute Erfahrungen gemacht und hoffe natürlich, dass das jetzt auch länger hält. Aber es ist eigentlich wie jedes Mal, man denkt danach oder verändert ein bisschen was und guckt natürlich. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach sagt, okay, ist heilig, hau wieder drauf, sondern wir haben schon geguckt, Lauftechnik, Laufschuhe, und jedes Mal denkt man so, ah, jetzt hat man wieder was gefunden, was das vielleicht positiv beeinflussen würde oder dass es nicht mehr auftritt, dieses Problem. Und dann kommt aber doch irgendwann wieder dieser Punkt, wo die Achillessehne in dem Fall dann halt irgendwie wieder streikt. Und dann hinterfragt man die ganze Geschichte natürlich häufiger, was mache ich hier eigentlich? Und irgendwie ständig haut es dich wieder aus der Bahn. Aber grundlegend ist es ja so, dass ich, wenn ich fit bin, bringe ich ja jetzt nicht unbedingt mittelklassige Ergebnisse, wo man dann sagen würde, na gut, okay, das hat jetzt vielleicht tatsächlich keinen Wert mehr, sondern wenn ich fit bin, dann weiß ich auch, dass ich gut performen kann. Und auch dieses Jahr, wenn es kurz war und ich relativ spät in die Saison eingestiegen bin, ich hatte ja, wo wir gerade bei Verletzungen sind, ja auch noch den Radsturz, wo ich mir die Schulter zerstört habe und operiert wurde.
Wann war das? Das habe ich nicht mal mitbekommen.
Ja, ich bin letztes Jahr im September bin ich auf dem Ellenbogen gestürzt, also war relativ unglücklich und habe mir das Schultereckgelenk gesprengt, 3. Grades. Ei. Und habe dann quasi eine Operation gehabt. Also ich habe hier oben auch eine schöne Narbe und habe so ein Tightrope-System, heißt das, da drin. Also wurde durch die 2 Knochen gebohrt und dann ist das im Prinzip wie so ein Fadenschrank, der mir in der Schulter da hängt. Der bleibt auch für immer da drin. Das stabilisiert die ganze Geschichte noch zusätzlich.
Schön als OP.
Und genau. Und dann hatte ich 6 Wochen lang so einen Karton zwischen Arm und Körper und durfte den Arm halt nicht bewegen über 90 Grad.
Oh Gott.
Im September ist es passiert. Und dann habe ich angefangen, im Dezember so ein bisschen Reha-Programm zu machen. Ich musste ja dann auch erstmal schaffen, den Arm überhaupt wieder gerade über den Kopf zu nehmen. Und im Januar bin ich dann eigentlich das erste Mal wieder so ins Wasser gesprungen. Das war aber auch noch sehr unrund, weil ich den Arm noch nicht flüssig nach vorne bekommen habe, von der Beweglichkeit her. Und da war eigentlich geplant, dass ich vielleicht so im Mai in die Saison einsteigen kann. Und dann ging aber alles doch viel, viel schneller. Und ich hatte dann schon die ersten Rennen im März dann absolviert. Sogar eine olympische Distanz, Europacup Katera. Und ja, dann auch die Super League Arena Games. Und es war ja alles durchaus sehr erfolgreich und ging extrem schnell. Und solche Ergebnisse sind dann natürlich auch irgendwie motivierend wieder. Und man sieht, okay, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Jetzt bist du wieder da. Und naja, leider kam dann kurz darauf irgendwie wieder der nächste Rückschlag. Ja, und meistens ist es so, gerade bei der Achillessehne finde ich es extrem schwierig, weil man steht morgens auf und dann tut es die ersten Schritte weh oder es tut vielleicht sogar die ganze Zeit weh, je nachdem, wie schlimm es halt ist, dass man sich gar nicht so richtig vorstellen kann, wie soll denn das irgendwann wieder schmerzfrei funktionieren hier alles. Und ja, dieses Schmerzgedächtnis, das braucht extrem lange, bevor das halt wieder gelöscht ist und man da einfach morgens aufsteht und sagt, jo, jetzt geht's los hier. Aber wenn man das geschafft hat, dann kann man sich auch wieder andere Ziele vorstellen, dass man mal wieder ein richtiges Rennen macht und schnell laufen kann.
Oder die Double Run Days auch über 30 Minuten sind.
Genau. Monstervolumen der Norweger. Nee, aber sag mal, wie ist es denn, wenn du, als du jetzt in Kraichgau am Start standst, hattest du da so ein großes Fragezeichen und hast du gedacht, boah, mal gucken, wie das hier wird? Oder war dir da klar, die hau ich jetzt alle weg? Die sehen mich am Start und im Ziel.
Nee, sowas nicht. Also ich war schon ultra aufgeregt, muss ich sagen, weil ich ja das erste Mal ja dann tatsächlich auch mit ein paar mehr Jungs auf einem guten Level unterwegs war. In Frankreich, Mandelieu, da war, wer war da unterwegs? Der Rudi von Berg war da, genau, der ist ja. Der ist da ziemlich auf dem Rad lang geschüsselt und ich hatte mir, das waren glaube ich 2000 Höhenmeter, also wir waren ewig auf dem Fahrrad unterwegs, da hatte ich mir muskulär die Beine ein bisschen zerschossen, dann ging es Laufen nicht mehr so gut und nee, genau, dann bin ich nach Kraichgau gekommen und habe gedacht, okay, jetzt hier deutsches, also was heißt deutsches Rennen, aber vor heimischer Kulisse so und dann als Kurzdistanzler willst du ja auch nicht einfach so abservieren lassen, sondern auch schon ein bisschen Action da bieten. Und dann war schon der Plan, dass ich halt möglichst schnell schwimme, kleine Lücke habe. Und dann habe ich gedacht, naja, dann trittst du auf dem Fahrrad am Anfang mal ein bisschen mehr rein, dass die Jungs nicht gleich nach 20 Kilometern an dir vorbeifahren und sich denken, ah, hier haben wir den Kurzdistanzler, haben wir schon und jetzt Tschüssikowski. naja, und dann hat's halt gedauert und gedauert und dann kam bis zum Ende keiner. Und ja, dann war der Lauf, sage ich mal, auch noch ganz, ganz solide, obwohl es auf dem Fahrrad schon angefangen hat, ganz schön zu krampfen. Also ich bin, glaube ich, ein bisschen zu hart losgefahren. Aber ja, ich sag mal, das war mir dann auch egal letztendlich. Also aus Fehlern lernt man. Und ich denke, man muss sich da halt irgendwie ein bisschen rantasten. Und wenn man da mehr von den Rennen macht, dann ja, weiß man ja vielleicht auch ein bisschen besser, wie man in so einer Situation dann umgeht. Und von daher bin ich da erstmal ganz unbedarft rangegangen und habe gedacht, ja, heute schenkst du dir mal ordentlich einen ein.
Aber hat ja so viel Kilometer hast du wahrscheinlich auf dem TT auch noch nicht verbracht, oder?
Nee, das also die letzten Rennen auch immer. Also Frankreich war ja sogar auf dem Straßenrad. Und ja, das erste Mitteldistanzrennen war auf einem geliehenen Zeitfahrrad. Und ja, es war eigentlich jedes Mal mit, sag mal, 3 Wochen oder so Vorbereitung auf dem TT. Also nicht besonders lang letztendlich.
Ja, jetzt müssen wir hier kurz einmal Justus AirPod wiederfinden. Da hat er ihn wieder, der ist rausgefallen aus dem Ohr. Nils muss ich auch wieder setzen, der hatte ihn aufgehoben.
Er war wieder man hat gemerkt, er war im Race-Modus.
Er war im Race-Modus, ja. Mich würde noch interessieren, aber wie bist du da, also ich meine, wenn du sagst, aus Fehlern lernt man, am Ende hast du das Ding souverän nach Hause gebracht und gewonnen. Also so viele Fehler können da jetzt nicht passiert sein, außer dass es vielleicht härter war, als du geplant hast. Aber wenn du das jetzt mal vergleichst mit der Kurzdistanz, bist du da dann ähnlich viel Watt wie auf einer Kurzdistanz nach dem Schwimmen einfach losgefahren oder vom Feeling her? Oder bist du dann doch, okay, ich tue den jetzt weh, aber ich weiß, es ist heute länger und ganz so hart losfahren wie auf der Kurzdistanz mache ich jetzt dann auch nicht? Oder wie ordne das mal ein?
Ja, das ist super schwierig zu vergleichen, weil auf der Kurzdistanz ist ja so, dass wir ja Windschatten fahren dürfen und je nachdem, wo man da aus dem Wasser kommt, fährt da eigentlich jeder erstmal all out los, bis sich die Gruppen halt formieren und ja, also da ist Vollgas. Und ich bin jetzt auf der Mitteldistanz nicht Vollgas losgefahren, sondern ich bin sportlich losgefahren. Aber ich wusste, okay, das sind jetzt immer noch, keine Ahnung, 85 Kilometer Fahrradfahren und dann wartet noch ein Halbmarathon auf dich. Von daher habe ich das schon wohl dosiert irgendwo versucht zu gestalten. Und ja, ansonsten, wie gesagt, also mit Fehlern, das waren jetzt vielleicht keine Riesenfehler, aber ich denke schon, dass man da, wenn man auch ein bisschen cleverer natürlich auf dem Fahrrad fährt, dass man dann vielleicht auch hinten raus ja noch eine Ecke schneller laufen kann, wenn die Beine nicht die ganze Zeit am Zucken sind. Und ja, ich denke, sowas kommt dann einfach mit der Zeit.
Ja, ich finde das ganz interessant, wenn man so die Rennen guckt, auch wenn dann bei World Champs oder sowas, immer wenn mal wirklich starke Kurzdistanz da hochkommen. Ich meine, du hast es jetzt im Kraichgau gemacht, aber ich habe mich schon öfter gefragt, warum schwimmen die nicht all out und machen es für die, die dahinter sind, die typischen, ich sage jetzt mal Mittel- oder Langdistanzler, die den Speed im Wasser einfach nicht mehr haben, nicht so hart wie möglich und versuchen auch so hart wie möglich loszufahren, weil ihr das ja könnt und gewohnt seid, um dann zu schauen, klar, clever zu agieren, wo ist die Gruppe, aber oftmals hat man das Gefühl, ist ja auch bei vielen, die dann von der Kurzdistanz kommen, die dann bei so großen 73-Rennen oder PTO dann gar nicht so hart schwimmen, dass dann die Jungs, die sonst auf der Mittel- oder Langdistanz sind, gar nicht so weit weg sind. Das sind dann halt nur 10, 15 Sekunden Gaps oder manchmal ist es eine Riesengruppe, die irgendwie rausgeht. Wie ist da so deine Taktik? Also würdest du das jetzt immer machen wie in Kraichgau, dass du dann da hart schwimmst oder auch sagen, du vertraust da dann schon, wenn es ein bisschen mehr gepaced ist und du sagst, du lernst da jetzt raus, auch auf deine schnellen Laufbeine am Ende?
Ja, das ist eine gute Frage, aber dafür fehlt mir halt auch, denke ich, noch so ein bisschen die Rennerfahrung. Also ich habe es bis jetzt eigentlich immer so gemacht, dass ich hart geschwommen bin, weil letztendlich, das sind 400 Meter mehr als auf der olympischen Distanz. Und ja, glaube ich, also im Schwimmen, das ist jetzt ja auch nicht super lang, das tut, glaube ich, nicht ganz so, oder man zerstört sich da nicht nachhaltig für den Rest des Rennens, sage ich mal. Aber ich habe es auch schon beobachtet bei den anderen Rennen, dass häufig auch die Kurzdistanzler eher verhalten schwimmen und sagen, okay, ich cruise da mal mit und schau da einfach und verlasse mich dann eher beim Laufen hinten auf meinen Speed vielleicht von der Kurzdistanz. Bei der PTO war es, denke ich, oder kam es immer ein bisschen drauf an, wer so am Start ist. Also wenn da so ein Henry Schumann oder ein Wager die Brownies mit dabei sind, dann wird da, denke ich, zumindest auch vernünftig geschwommen. Aber in der Situation war ich bisher noch nicht. Aber ich denke schon, dass ich das Schwimmen auf jeden Fall möglichst hart irgendwie gestalten würde, ohne mich jetzt komplett zu töten.
Aber das ist ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen so eine Circuit-Geschichte. Also du bist ja jetzt in den Arena Games und in der Super League unterwegs. Und was ist das so für eine Truppe? Ist das so wie die ITU World Cup Truppe? Man sieht sich irgendwie ein bis zweimal im Monat und das ist ja schon auch teilweise so ein bisschen freundschaftlich, oder? So kameradschaftlich. Man freut sich, sich zu sehen. Ich meine, das sind dann irgendwie nationenübergreifend die Pärchen, Rachel Clammer mit Richard Murray und sowas alles. Und das ist ja schon so ein Circuit, der unterwegs ist, und das etabliert sich jetzt ja so ein klein bisschen auch bei der PTO. Aber erstmal vielleicht, wie geht das in der Super League ab? Also auch so, wird da nochmal so ein bisschen gefeiert hinten raus und gibt es da auch so ein paar Skandelchen, um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern? Das würde mich eigentlich auch mal interessieren.
Ja, also die Super League ist eigentlich ein ziemlich cooles Format. Also ich war bis jetzt ja immer nur bei den Arena Games dabei und ich weiß, dass es auf jeden Fall bei der Championship Series am Ende es eine große Abschlussfeier gibt. Da habe ich es aber bisher auch noch nie hingeschafft. Ich wollte eigentlich schon zweimal starten, aber das, ja, da ist mir die Achillessehne eigentlich jedes Mal dann in die Quere gekommen. Und ja, das sind einfach auch so viele Rennen jedes Wochenende woanders mit viel Reiserei. Das ist auf jeden Fall ja hochbelastend irgendwie. Und ansonsten ist das ziemlich familiär. Also da kommt jeder mit jedem gut klar. Und ich denke, wenn das jetzt mit der PTO da ähnlich, also ich stelle mir das ähnlich vor, das ist eigentlich super cool, weil die Triathleten, das ist so ein ja ganz entspanntes Völkchen, wobei das, glaube ich, im Leistungssport fast überall so ist. Also ich kenne es so ein bisschen auch aus der Bundeswehr Sportfördergruppe, wenn man da mit anderen Sportarten mal zusammen abhängt oder mal einen Lehrgang hat oder so, da findet man sich immer relativ schnell zurecht und es ist alles immer super entspannt, kommt da mit jedem gut klar und ist auch mal interessant, einfach zu sehen, was die anderen so machen. Und deswegen finde ich auch irgendwie das Coole an dem Sport, dass man ja auch mit den anderen Leuten dann international unterwegs ist und auch mal ein Trainingslager machen kann. Also ich war jetzt mit Mario Mola zwischen Bermuda und Abu Dhabi auf Mallorca im Trainingslager und einfach mal schauen, über den Tellerrand hinausschauen, was machen eigentlich die anderen so, wie trainieren die so, wie leben die so, wie gestalten die ihren Tagesablauf zwischen den ganzen Trainingseinheiten. Und das mag ich eigentlich super gern, weil mit dem João Silva aus Portugal war ich ja auch diverse Male unterwegs. Und von daher ist meistens auch nie ein Problem, sich da vorher einmal kurz abzustimmen. Jetzt bin ich mit dem Jan Strattmann hier auf Fuerteventura. Und ich meine, auch wenn wir einen unterschiedlichen Trainer haben, kann man trotzdem einfach irgendwie zusammen trainieren und das ist einfach geil.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Hast du da jetzt so, wenn du bei Mario Mona, der ist ja glaube ich Mallorquin, merkst du da dann so auch so diesen klassischen spanischen Lebensstil, dass er dann doch irgendwie ein bisschen später gestartet wird und nicht wie hier in Playitas um 7.30 Uhr schon mit dem Hufen am Beckenrand gestartet wird, sondern geht es da so ein bisschen tranquilo ab und hat er dir auch so ein paar nette Ecken von Mallorca gezeigt, die du als normaler Tourist nicht unbedingt kennenlernst oder wie war das?
Ja, das war schon super interessant. Also allgemein, egal ob jetzt Spanien, Portugal, die sind ein bisschen entspannter. Also ja, vor 9 Uhr wird er nicht trainiert.
Nee. Ich habe es letztes Jahr auch mitgekriegt auf Mallorca im Trainingslager, die 2 Wochen. Die schwimmen da ja auch im Viva Blue, wo wir im Hotel waren. Und ich schwöre dir, wenn die vor 9 Uhr am Pool waren, dann haben sie so lange noch gequatscht, bis es 8:45 war. Und vor 8:45 ist da keiner von denen in den Pool gesprungen. Nicht einen Tag, obwohl die jeden Morgen da waren.
Ja, nee, ist tatsächlich so. Also wir sind eigentlich meistens morgens Rad gefahren und sind immer um 9 los. Und das ist voll mein Lifestyle, muss ich sagen. Ich genieße das richtig. In Saarbrücken ist immer 7 Uhr, 7.30 Uhr, Jump in und bis man dann hochgefahren ist zum OSP, also zum Schwimmbad, muss man schon früh aufstehen. Und von daher genieße ich das eigentlich im Trainingslager immer, dass da ein bisschen Piano losgeht und ja, also ansonsten, der ist natürlich local, also er war zwar länger nicht da, aber der kennt halt schon diverse Gartenwege, wo man ohne Großverkehr durch die Gegend fahren kann und das hat Bock gemacht. Ich war ja auch mal auf einer ganz anderen Seite jetzt, wir waren quasi in Palma oder im Außenbezirk von Palma und hätte ich nie gedacht, dass man da so gut wegkommt. Also da gibt's ein super Trainingscenter, 50 Meter Pool, sogar Outdoor, Indoor auch, ist allerdings meistens gesplittet in 2 25 Meter Pools, also Wasserfläche ohne Ende mit Kraftraum ist auch da und zum Laufen und Radfahren ist halt auch perfekt. Also man fährt um einen Kreisverkehr rechts raus, zack und ist außerhalb der Stadt, also super.
Man muss nur wissen, wo, wenn man da die Locals dabei hat, ist natürlich super. Aber wie ist das jetzt, wenn du das jetzt sagst, okay, das ist eigentlich eher dein Lifestyle und am Stützpunkt dann am OSP da irgendwie 7 Uhr, da musst du dich schon reinquälen. Ist das dann nicht eigentlich kontraproduktiv, wenn du irgendwie merkst, so boah, das ist jetzt für mich so 7 Uhr ist vielleicht gar nicht meine Zeit und du musst dann da im Wasser Intervalle ballern?
Ja, also man gewöhnt sich dann natürlich mit der Zeit dran, früh aufzustehen und in Saarbrücken ist eigentlich immer Schwimmen die erste Einheit bei uns. Letztendlich, was will ich machen? Es gibt halt sozusagen nur das Angebot, da zu trainieren, da früh zu schwimmen. Ansonsten müsste ich es halt selber organisieren oder so. Das wäre natürlich auch ein extremer Aufwand. Aber ja, nach Spanien ziehen wäre wahrscheinlich der Plan B. Aber wahrscheinlich würde ich da auch zu Hause im Kopf kürzer gemacht werden. Von daher denke ich immer, man muss da einen guten Kompromiss finden.
Okay.
Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, Justus ist bei der Bundeswehr. Also das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, was recht interessant ist, so diese Spitzensportförderung in Deutschland, die ja dann doch extrem von Bundesministerium für Inneres abhängt. Und ich meine, du könntest jetzt ja gar nicht sagen, okay Leute, ich nehme jetzt jemanden, den Sold und gehe jetzt 2 Jahre nach Girona, oder hättest du rein theoretisch die Möglichkeit, das würde ja gar nicht funktionieren, oder?
Ah, das hat sich mittlerweile eigentlich ein bisschen entspannt. Also der Jonas Schomburg zum Beispiel, der ist ja relativ viel in Girona unterwegs. Also von daher geht es mittlerweile, glaube ich schon, wenn man es wirklich wollen würde. Früher, als ich damit angefangen habe, war es halt so, es geht nur in Saarbrücken am Stützpunkt letztendlich und oder nur in Saarbrücken. Man muss ja natürlich nicht am Stützpunkt wohnen, kann auch in der Stadt wohnen, aber mit Training und Wohnort in Saarbrücken. Und seitdem bin ich ja auch in Saarbrücken dann unterwegs.
ich hatte gerade da auch genau noch mir das Gleiche aufgeschrieben. Wie ist denn das jetzt von der Sportförderung und so? Das ist ja eigentlich hauptsächlich immer auf Kader, Kurzdistanz und sowas bezogen. Wenn du da jetzt mehr Richtung 73 Langdistanzen oder sonst was gehst, wie sind da die Kriterien? Fliegt man dann da irgendwann raus oder musst du im Kader sein? Oder wie also dein Verbleib dort oder da, um gefördert zu werden, was für Kriterien musst du erfüllen eigentlich?
Genau, also ein Kaderkriterien ist sowieso, oder Kriterium erfüllen ist sowieso eigentlich immer Grundvoraussetzung, überhaupt einen Anspruch auf eine Förderung welcher Art auch immer zu haben, also sei es von Verbandsstrukturen oder vom Verband oder auch von der Bundeswehr. Und ja, dieses Jahr ist natürlich auch, das spielt da auch so ein bisschen mit rein, habe ich die Kaderkriterien nicht erfüllt. Warte aktuell auf die Bestätigung, dass ich in den Ergänzungskader komme. Also das ist so ein Kader, ja, wenn man irgendwie verletzt war oder ja, gesundheitliche Probleme irgendwie hatte, ist das so, dass man nicht aus dem System komplett rausfliegt. Aber wie gesagt, ein Kader ist immer Grundvoraussetzung. Also ja, ohne könnte ich jetzt auch nicht in der Bundeswehr, in der Sportfördergruppe sein.
Okay, also da musst du jetzt so ein bisschen hoffen, aber eigentlich ist wahrscheinlich, wenn du sagst, es gibt da extra so einen verletzten Kader oder irgendwas, dass die sich dann die Situation schon genau angucken. Und ich meine, wenn man dann sich deine Ergebnisse anguckt, wenn du dann fit bist, die sind ja da, wie du gesagt hast am Anfang, dass es dann nicht einfach auch noch da schlecht ist, sondern gehen wir mal davon aus, dass du da drin bleibst.
Genau, also eigentlich gehe ich davon aus, dass es nur noch eine Formalie ist, fehlt nur noch die offizielle Bestätigung dazu. Eigentlich wurde mir schon zugesagt, dass das funktioniert, aber letztendlich ist ja, glaube ich, dann immer der DOSB, der das final abnicken muss mit dem Kader. Und da weiß ich aber nicht, wann da die Sitzungen sind oder die nächste Sitzung ist, wo das Ganze dann offiziell auch ja, bescheinigt wird.
Okay.
Aber so die Faszination Halbdistanz, ist das jetzt einfach so, weil dir die Distanz so viel Spaß macht, also die etwas längeren Strecken, oder hängt das jetzt auch mit dem PTO-Circuit zusammen, also dass die PTO da jetzt einfach coole Rennen auf die Beine stellt, die halt auch aus Sponsorensicht vermutlich interessant sind, weil sie Fernsehübertragung haben, weil da einfach eine coole Clique um die Welt tourt, natürlich auch immens gutes Preisgeld. Ist das so etwas, was dich reizt, dass du sagst, ah, ich habe eigentlich einfach Bock, in diesem PTO-Geschehen dabei zu sein, oder ist es doch mehr, dass du jetzt denkst, ah, eigentlich, ich bin jetzt 30, möchte ich mich auch mal ein bisschen auf längere Strecken konzentrieren?
Ja, ist natürlich beides so ein bisschen. Also ich denke, was die PTO da veranstaltet, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das reizt natürlich extrem. Aber auch natürlich, ja, mit 30 irgendwann wird der Schritt kommen, dass man da ein bisschen auf die längeren Strecken geht. Und da ist halt die Mitteldistanz oder auf die ganz lange Strecke. Da ist natürlich die Mitteldistanz so irgendwie die Zwischenstufe. Und ja, ich denke, das kann man wahrscheinlich, oder habe ich ja versucht, so ein bisschen als Kompromiss auch bisher zu gestalten. Und von daher macht es mir auch Spaß, weil es auch bisher immer gut erfolgreich ablief. Und so gesehen spielen da beide Faktoren auf jeden Fall eine Rolle. Also ich finde die Strecke cool, weil es auch einfach ein ganz anderes Anforderungsprofil ist als jetzt die Kurzdistanz. Radfahren ohne Windschatten finde ich für mich halt auch super attraktiv. Das macht mir richtig Laune, da auf dem TT auch mal durch die Gegend zu hämmern. Und ja.
Aber wie früh ändert ihr dann am Training was? Also du bist ja auch bei Dan Lorang, der ja eher bekannt ist für die Athleten, die auf der längeren Strecke unterwegs sind. Ist es dann so, dass ihr dann schon auch irgendwie 3-4 Wochen vor Kraichgau dann den Fokus darauf legt? Oder ist es wirklich so, dass ihr 1-2 Einheiten pro Woche, die vermutlich langen, ruhigen Einheiten, einfach ein bisschen länger macht und da dann versucht, nochmal einen aeroben Reiz zu setzen? Oder ändert ihr dann doch schon, dass ihr sagt, okay, wir machen jetzt 4 Wochen mal so ein bisschen race-spezifische Intervalle in 70-3 Intensität, dass du dann richtig vorbereitet, wie es halt in 4 Wochen möglich ist, am Start stehst?
Ja, also die Vorbereitungen bis jetzt auf die ganzen Mitteldistanzrennen waren ja so ein bisschen aus dem Training raus, sage ich mal, für die Kurzdistanz. Und eigentlich mit dem Zeitpunkt, wo ich dann aufs Zeitfahrrad gegangen bin, es war meistens so 3, maximal 4 Wochen vor dem jeweiligen Rennen, haben wir dann auch das Training so ein bisschen angepasst. Also dass dann auch auf dem Zeitfahrrad natürlich dann in der Position so ein paar Race-Intervalle gefahren wurden oder auch die Laufintervalle dann entsprechend mal ein bisschen länger geworden sind. Ich bin aber vorher im Training noch nie einen Halbmarathon gelaufen. Also ich hab selbst bei der ersten, war glaube ich der längste Lauf vorher ein 18er, und dann muss ich sagen, im Rennen waren auch die letzten 3 Kilometer, haben sich ganz schön gezogen. Und das Gleiche war eigentlich jetzt auch vor Kraichgau. Ich weiß gar nicht, wie lange der längste Lauf davor war, aber ich glaube länger als 17, 18 war der auch nicht. Also das ist schon so das höchste der Gefühle, was ich im Training aktuell laufe. Aufgrund natürlich, dass die Achillessehne da auch oder uns bewusst ist, dass die da ein bisschen zickig ist, haben wir es da bisher eigentlich noch nicht so übertrieben, was so den Umfang angeht.
Aber das ist ja schon krass, dann darf man ja eigentlich auch so deine Trainingswochenstunden in den letzten zwei, drei Jahren, dann wird wahrscheinlich jeder Hobbyathlet blass werden, wenn er sieht, wie schnell du bist und wie wenig du trainierst. Oder hast du da so einen Überblick, wenn man jetzt mal wirklich so konkret sagt, wir sagen jetzt mal irgendwie, es beginnt Saison 23, warst du in 22, gut, 22 warst jetzt echt lange raus, aber so ein klassisches Verletzungsjahr, wo du dir einfach nur ein Zeh gebrochen hast und dann mal so für 2, 3 Wochen raus hast. Was hast du für so einen Wochendurchschnitt pro Woche?
Jetzt allgemein oder im Laufen?
Im Laufen.
Nee, allgemein. So schon, also kannst du auch mit Laufkilometer sagen, runter. Aber auch genau 12 Stunden mit 25 Laufkilometern oder so.
Naja, ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht. Also ich würde sagen, ich komme, also normale Wochen sind halt so, oder im Schnitt liege ich wahrscheinlich irgendwie zwischen 20, 24 Stunden, würde ich sagen. Ja, also wenn ich gut durchkomme, dann laufe ich ja auch, sag ich mal, 60, 70er Wochen. Das ist so das, was ich, denke ich, laufen kann, das, was ich vertrage. Und ja, klar, wenn ich verletzt bin, dann ist das mehr Aquajoggen oder Crosstrainer, also ganz ein bisschen alternativ und ein bisschen weniger.
Und die Sachen, jetzt die richtig aktuell, Spaß machen.
Genau, die Sachen, die so richtig hier mental ist, das natürlich.
Das ist vielleicht Training der Trick. Auch. Vielleicht ist das der Trick, warum du so stark bist, weil du so viel von diesen ultra langweiligen Einheiten wie Stepper und Aquajogging machen musst.
Das macht hart in der Birne auf jeden
Nils,
Fall.
Nils, schreib also, das deinen Athleten auf, mach dir Notizen. Und
ich habe noch einen Tipp.
Ich bin arbeitslos.
Ich habe noch einen super Tipp. Als ich mir die Schulter kaputt gemacht habe, bin ich ja nur noch auf Swift gefahren. Also ich glaube, da hatte ich irgendwie 2.500 Kilometer bin ich auf Swift gefahren. Das macht
und,
auch hart.
Und da warst du so gut und lustig ist ja, wer das Video gesehen hat von Magnus Ditlev, als der diesen Riesensprung gemacht hat, hat er sich ja auch die Schulter gebrochen war es und ist dann ja mit so einem Petsi-Ball auf dem Fahrrad, wo er den abgelegt hat, auch nur Rolle gefahren. Also da scheint irgendwie eine Korrelation da zu sein hier.
Also ähnlich sah das bei mir auch aus. Ich habe einen Tisch ganz hoch und ganz ran und dann saß ich da so super aufrecht vor meinem Computer und bin da so lang pedaliert.
Ja. Geil. Ja, nicht schlecht. Okay, alles notiert.
Aber das war hier auch schon Thema. Ich glaube, Ditlev hatte wirklich, was war das, 125 Tage ununterbrochen auf Swift?
Ja, irgendwie also, so komplett abgefahren.
Wie viel Sinn das macht, weil ich kann mir vorstellen, Skandinavier würde niemals seine Radsachen anziehen und einfach nur eine Stunde auf Swift fahren. Also der fährt mit Sicherheit Minimum 2, 3 Stunden und das dann 125 Tage durchziehen, ist halt trainingsmethodisch auch so extrem fragwürdig. Aber ich meine, das muss man schon auch sagen, aus meiner Sicht. Nick, was sagst du dazu? Ist Ditlev schon, ja, es ist schon irgendwie so der Langdistanzler des Jahres. Ich meine, der hat seinen ersten Ironman gemacht und hat im Sprint gegen Ben Hoffman, nachdem er 7 oder 8 Minuten am Streckenrand stand, mit dem Platten verloren.
Ja.
Dann hat er rot gewonnen. Dann ist er auf Hawaii 7. geworden mit einer Zeitstrafe. Dann 3. bei der 73 WM und dann hat er Cozumel gewonnen. Also es ist schon extrem beeindruckend.
Ja, also was der die Saison gemacht hat, war einfach komplett abgefahren. Und passt ganz nochmal ganz gut zum Thema. Ich hatte mir gerade auch noch aufgeschrieben, wo du Justus gefragt hattest, PTO und wie siehst du das? Und da hast du gesagt, Justus, ja, so die Langdistanzen kommen dann auch irgendwann mal. Da finde ich jetzt ganz interessant, ist ja auch noch ganz frisch oder immer noch so deine Meinung zum aktuellen Thema Ironman. So mit Split, Hawaii, Nizza. Ist Hawaii bei dir immer auch so ein Ding gewesen, wo du gesagt, sicher wusstest, ja, irgendwann race ich da mit und will dabei sein? Oder sagst du, ja, wenn es eine WM ist, dann race ich die auch in Nizza und mir ist das egal? Oder ist schon blöd?
Ja, also grundlegend kann ich mir durchaus natürlich vorstellen, erstmal überhaupt eine Langdistanz zu machen. Muss man erstmal testen, wie das so funktioniert. Es gibt ja auch Kurzdistanzler, die sagen, ach, geh mir mit dieser Langdistanz weg. Das mache ich auf keinen Fall. Wenn Feierabend ist auf der Kurzdistanz, dann ist Feierabend mit Triathlon. Aber nee, so ist meine Einstellung jetzt nicht. Ich habe da schon Bock, das zumindest mal auszuprobieren. Und ja, ansonsten, gut, Hawaii ist natürlich schon so ein Place to be, hätte ich fast gesagt, aber es hat einfach schon was, es ist schon dieser Mythos einfach. Letztendlich, gut, ich stecke da halt nicht so ganz in der Thematik drin, aber was Ironman da bisher so fabriziert, als außenstehender Kurzdistanzler, um sich da mal einmischen zu dürfen, weiß ich nicht, also feiere ich jetzt nicht so, muss ich sagen, dass sie das ja auch an unterschiedlichen Tagen machen. Klar kann man sagen, dann kriegt jedes Geschlecht kriegt da seine Aufmerksamkeit, aber da muss man halt mal sehen, das Frauenrennen findet irgendwo mitten in der Woche statt. Ich glaube sogar, dass vielleicht die Aufmerksamkeit dann sogar noch geringer ist. Kann ich jetzt nicht beurteilen, aber finde ich eigentlich auch nicht gut, das Ganze jetzt dann sogar noch so weit weiterzuentwickeln, dass man das jetzt an unterschiedlichen Standorten austrägt und ja, also man merkt halt einfach, das ganze Ding ist so gerade voll auf Gewinnmaximierung irgendwie ausgelegt und ja, allein die Tatsache jetzt zum Beispiel auch 73 WM Lahti, wenn man das als Ziel sieht und da starten möchte, dass da sozusagen sämtliche Unterkünfte sozusagen ausgebucht sind oder nur über Ironman buchbar sind und da die Preise extra nochmal irgendwie extrem gedrückt werden, ja, finde ich jetzt auch nicht unbedingt so sympathisch, muss ich sagen.
Da gab es auch schon irgendwie, irgendwer hat gesagt, die ganzen Campingplätze und Campervans drumherum und sowas ist auch schon alles ausgebucht. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich bin gespannt, ob du dann mal Ironman machen wirst oder nicht. Wenn man das jetzt so hört von dir, ist das ja auch immerhin die Hälfte in einem Lauf von deinen Wochenlaufkilometern, wenn es eine gute Woche war. Also, da musst du auch erstmal gucken, ob du das verträgst.
Ja, richtig. Aber ich habe schon gehört, es gibt auch andere Langdistanzler, die laufen jetzt auch nicht so viel mehr. Ich glaube, man kann schon viel übers Radfahren kompensieren.
Ja, also dann ich hoffe auf jeden Fall, dass du eine Langdistanz ausprobieren wirst. Das würde mich doch sehr freuen, weil ich glaube, du bist da auch nicht ganz so schlecht.
Ja, aber ich würde mich erstmal freuen, wenn es jetzt nächstes Jahr wirklich mal die 73-Distanz, also so ein gesundes Jahr, das wäre schon cool. Also ich glaube, wenn Justus, das gab es so zwei, das war Justus, hätte ich mega gerne am Start gesehen in St. George und auch Martin van Riel.
Oh ja.
Auch so ein Typ, oh, auch ja, so ein Kurzdistanzler. Oh, ja. Da hatte ich ehrlich gesagt, wären das so meine Picks 1 und 2 natürlich mit den Norwegern gewesen, aber ich habe schon gedacht, 3 Wochen nach Hawaii werden die halt so ein bisschen müde sein. Sie haben uns eines Besseren belehrt oder zumindest Blumi hat uns eines Besseren belehrt. Aber so Justus und Martin van Riel, das wären so zwei gewesen. Boah, das hätte das Ganze schon irgendwie, das hätte ihm schon nochmal so eine gewisse Würze gegeben. Wie siehst du das? Wäre das auch so ein Typ gewesen, wo du gedacht hättest, das ist so einer, der schon auch nochmal eine Schippe drauflegen kann?
Ja, also auf jeden Fall. Also der hat ja auch ein richtiges Brett daraus gezaubert. Ich glaube, das war sogar seine erste Mitteldistanz. Ja,
ja. Und Weltrekord, ne?
Ja, genau, also super beeindruckend und ist an sich ja auch einfach so eine coole Socke. Also mit dem hängt man auch gern ab, da wird's auch nicht langweilig. Und von daher denke ich auch, der wäre auch halt einfach ein Mann für die Distanz. Und da gibt's, denke ich, auch noch mehrere von der Kurzdistanz, die sich da ja schon ausprobiert haben. Also ein Jelle Gens ist ja auch, denke ich, gar nicht so verkehrt da auf der Strecke unterwegs, gerade mit seiner Laufstärke. Ja, kann der da auch richtig einen rausscheppern. Also bin mal gespannt, wie sich das so die nächsten Jahre entwickelt, wer da so von der Kurzdistanz sich dann überlegt, vielleicht doch mal den Switch zur Mitteldistanz oder zur Langdistanz zu machen. Vincent Louis hat ja auch angekündigt, dass er nach Paris ja bisschen länger unterwegs sein will. Von daher denke ich, das werden spannende Jahre, wer da so hochsteppt.
Ja, ist schon irgendwie auch ganz gerade, wo du sagst, Vincent Louis, das ist ja so ein Punkt, der gerade so ein bisschen, ja, mir so ein bisschen negativ aufstößt, Nick. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, dass Specialized jetzt sein Engagement mehr oder weniger komplett zurückgezogen hat. Also Josh Amberger hat es ja schon verkündet.
Ja.
Ich denke mal, dass jetzt auch Flora Duffy und Vincent Louis demnächst nicht mehr unbedingt mit Specialized unterwegs sein werden. Und das finde ich schon irgendwie so als Zeichen schon ziemlich krass, dass eigentlich ja doch, ich würde sagen, dass das bekannteste Bike-Brand der Welt, vielleicht noch irgendwie mit Trek, Canyon holt jetzt auf, aber das ist ja schon irgendwie so Porsche der Räder, dass die jetzt nicht mehr im Triathlon dabei sind und auch sagen, wir bauen kein Triathlon-Rad mehr. Andere Sponsoren ziehen sich auch irgendwie zurück. Das ist schon irgendwie so eine Entwicklung, die ich ganz komisch finde, weil man ja schon das Gefühl hat, der Sport an sich, wenn man jetzt die PTO anguckt, auch die Rennen in Deutschland anguckt, der entwickelt sich weiter. Man hat das Gefühl, die Szene an sich wächst irgendwie enger zusammen und auch das Leistungsniveau steigt halt immens, wenn man sich anguckt, was jetzt abgeht, wie viele Athleten auf Hawaii unter 8 Stunden ins Ziel gekommen sind. Aber irgendwie so die Industrie, die zieht sich eher zurück. Das finde ich schon irgendwie so ein bisschen beklemmendes, ja, beklemmt fast schon. Justus, wie ist das bei dir? Bist du da jetzt auch betroffen von? Hast du auch schon so die ersten, wo du denkst, boah, das sollte eigentlich weitergehen? Und guckst du da auch so ein bisschen kritisch drauf? Also hast du da so ein bisschen jetzt nicht Existenzängste, aber doch, dass du denkst, boah, hoffentlich kann ich mir das jetzt noch finanziell leisten, die nächsten 2, 3, 4 Jahre diesen Sport weiterzumachen, auch wenn dann vielleicht mal die Spitzensportförderung wegfallen sollte? Also ist das so ein Thema bei dir?
Ja, durchaus. Also ich merke es auch, dass natürlich irgendwie ja der Ukraine-Krieg und davor natürlich dann auch Corona wahrscheinlich irgendwie ja der ganzen Industrie und den Unternehmen irgendwie zu schaffen machen. Also ja, ich merke es bei mir, bei meinen Sponsoren, dass die auch zu tun haben. Der ein oder andere Vertrag wird wahrscheinlich auch nicht weitergehen oder geht definitiv schon nicht weiter. Und ja, muss man einfach gucken. Man merkt in manchen Branchenbereichen, dass sozusagen alle irgendwie zu knausern haben. Und ich hoffe, dass sich die ganze Geschichte oder dass sich alles ein bisschen beruhigt und ja, da auch die Wirtschaftsleistung in dem Segment auch wieder steigt und dass das sich auch positiv wieder für unseren Sport irgendwie dann auswirkt.
Ja, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Kann man vielleicht auch nochmal eine gesonderte Episode zu machen. Also ich meine, ich beschäftige mich ja immer so ein bisschen mehr, weil ich aus der Ecke komme mit der Sportartikelindustrie. Und wir haben natürlich auch ganz gute Kontakte so. Und ich sehe das ein bisschen zweischneidig. Also einmal ist es genau das, was Justus gerade angesprochen hat. Ukraine-Krieg, das, was hier passiert mit, einfach allen Wertverlusten, Inflation und. Und da merkt man ganz eindeutig, also wenn ich mit Sporthändlern spreche, die sagen, seit dem Start des Ukraine-Kriegs sind irgendwie die Umsätze bei denen zwischen 70% und 100% eingebrochen. Das ist natürlich richtig, richtig hart und da haben richtig viele zu knausern. Und das war am Anfang. Die erste Zeit puffert das natürlich noch der Sporthändler selber ab. Aber wenn dann vom Händler oder die Ordern für die nächste Saison kommen, dann kommt es halt auch bei den Herstellern an, dass viel weniger geordert wird, da weniger Geld zur Verfügung ist, was dann natürlich auch wieder weniger für Marketing, Sponsoring, Ausgaben und sonst was da ist. Das sieht man gerade ganz eindeutig. Also, ne, Appell an alle da draußen, Triathleten, wer Geld hat, kaufen. Sportartikel kaufen. Das hilft uns am Ende allen. Und dann das zweite Thema, das so Specialized sagt, die ziehen sich aus dem Triathlon zurück. Das ist, also ich bin mal gespannt, wie das dann im Ende wirklich aussehen wird. Also sie haben ja nicht gesagt, sie ziehen sich aus dem Triathlon-Sport zurück, sondern sie bauen halt kein Triathlon-Zeitfahrrad mehr. Also sie werden immer ja noch ihr Zeitfahrrad haben, weil sie es brauchen für Worldtour-Teams. Und wahrscheinlich gibt es dann irgendwelche 3D-gedruckten Parts, die du dann auch als Athlet irgendwann wieder haben willst. Also ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft Triathlon-Profis auf Specialized-Rädern sehen, wie das genau aussehen wird und ob das jetzt erstmal einen Cut gibt, dass die erstmal alle rausschmeißen, können wir mal sehen. Ich habe da aber eine ganz interessante Info, egal welche Marke du jetzt nimmst. Seit Canyon da halt jetzt wirklich so auf dem Vormarsch ist, musst du auch einfach mal gucken, wie viele Zeitfahrräder im Triathlon setzen die wirklich ab und wie teuer ist die Entwicklung eines solchen Rades. Und ich kenne da Zahlen von einem Hersteller, die wirklich viel Geld investieren, was ein großer Radhersteller ist. Will ich jetzt einfach nicht einen Namen sagen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf. Aber wo du einfach weißt, okay, der hat da, oder die haben overall, ich glaube, ich war 2020 oder 2019, ich glaube 2019, schon vor Corona, 2019 haben die 150 Zeitfahrräder verkauft. So, und wenn du da jetzt die Entwicklung gegensetzt, dann ist halt die Frage, ne, wenn es ein paar Brands gibt, die so diesen Markt dominieren und wenn man auch sieht, wer fährt auf welchen Rädern rum, da gibt es dann natürlich ein paar Marken, die auch im Age-Group-Bereich wirklich enorm groß sind. Und dann, wenn ich eine Brand bin und überlege, ja, ich habe ein Zeitfahrrad für die Straße und für Triathleten und ich stecke da x Millionen in die Entwicklung und verkaufe 120 Räder im Jahr, ja, dann ist es nicht wirtschaftlich und da muss man sich halt die Frage stellen, ne? Aber ist ein interessantes Thema.
Ja, ich glaube, da müssen wir dann nochmal irgendwie echt separat drüber sprechen, weil ich glaube halt, dass gerade bei den Triathleten, du hast ja irgendwie auch so eine Markentreue und du darfst ja, ich meine, der normale Triathlet von heute, der hat irgendwie 3 Räder, der hat ein TT, der hat ein Rennrad und der hat ein Gravelrad mittlerweile. Das ist wahrscheinlich in so einer Stadt wie Hamburg auch noch speziell. Aber da wollen ja eigentlich die Leute dann schon, wenn sie jetzt ein Specialized, weil wir es gesagt haben, TT fahren, dann wollen die ja auch ein Specialized Rennrad fahren und wollen dann ja auch ein Specialized Gravelrad fahren. So, also du darfst es ja nicht nur auf dieses TT beschränken. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Justus, wo sehen wir dich denn jetzt nächstes Jahr? Also du hast doch so ein bisschen gesagt,
planlos. Ist rumgedruckst, ne?
Er hat so ein bisschen rumgedruckst, genau. Also ist jetzt
was ganz, steht
also,
schon fest?
Finnland, Lahti, ist es. Also das ist so ein Punkt, wo du sagen würdest, da würdest du
hat noch
du
auch keine Unterkunft, hat er schon gesagt.
Ich wollte gerade sagen, ich würde mit dem Bulli hinfahren und dann bin ich halt im Bulli und wäre trotzdem Weltmeister.
Justus, also. zur Not leihen wir uns den Wohnmobil und karren dich da hoch.
Ja, also was steht schon fest? Ja, es steht tatsächlich, das ist jetzt keine Lüge, es steht tatsächlich auch einfach gar nichts fest. Aber ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so, worauf ich Bock hätte.
Ja, das ist gut.
Und also da würde ich mich auf jeden Fall bei den Arena Games nochmal irgendwie sehen. Die haben tatsächlich nochmal eine Schippe draufgelegt, ein paar mehr Rennen, aber letztendlich würde nur ein Rennen plus das Grand Final oder das Finale sozusagen zählen. Genau, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das machbar wäre mit 2 Rennen. Und ja, Lahti ist auf jeden Fall ein Ziel, sich dafür noch zu qualifizieren. Und ja, alles, was dazwischen irgendwie abläuft, das müssen wir da nochmal schauen.
Also bei der PTO ist noch keine Frage nach einer Wildcard eingegangen.
Nee, die Anfrage ist noch nicht gestellt.
Dann solltest du das machen. Muss man da eine Anfrage stellen für eine Wildcard oder picken die einen und schreiben einen an? Weißt du das?
Ich meine, dass ich letztes Jahr eine E-Mail bekommen habe, wo man sich hätte bewerben können. Also okay. Ich glaube, die schicken so rum und dann man kann sich dann bewerben. Aber ich denke, dass das in beide Richtungen funktioniert. Vielleicht, wenn die sagen, Athlet XY oder Athletin wollen wir unbedingt haben, dass die dann vielleicht auch darauf zugehen. Aber umgedreht kann man sich auch irgendwie, kann man ein kleines Bewerbungsschreiben schicken.
Mit so Lebenslauf und CV, kleines Foto angehängt, mit Anzug und Krawatte. Weiß ich nicht.
Aber sind auch so Trainingslager, das ist auch noch nicht geplant. Also du hast gesagt, du fliegst jetzt direkt nach dem Camp zurück zu deinen Eltern. Du warst vorher im Urlaub, bist vom Urlaub ins Playitas geflogen, vom Playitas zu deinen Eltern. Das war auch logistisch nicht ganz so einfach, was das Packen anbelangt. Und weißt du denn schon, wo es im Januar hingeht? Oder ist selbst das noch ein großes Fragezeichen?
Ja, selbst das ist tatsächlich noch ein großes Fragezeichen. Ich weiß nur, dass ich bis Mitte Januar auf jeden Fall in Deutschland bin und dass Mitte Januar nach Ismaning geht. Das ist der Standort, wo ich aktuell studiere. Da warten dann nochmal wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt zwei Prüfungen auf mich. Und danach kann ich dann sozusagen mich auf den Weg irgendwo in die Sonne machen. Ich denke, das wird dann auch der Fall sein. Aber wohin und wann?
Wir kriegen hier nichts raus. Wir müssen dann nochmal entweder ein Update-Podcast oder Video oder sonst was machen, wenn die Saisonplanung steht. Um es für die Hörer und Hörerinnen noch komplett zu machen, was studierst du?
Ich bin gerade im Master Sportwissenschaft mit Schwerpunkt Leistungssport und genau, habe den Bachelor in Saarbrücken an der Uni gemacht und habe mich jetzt dann für den Master in so einer Semi-Präsenzgeschichte entschieden, weil ich gedacht habe, naja, das ist ja jetzt schon irgendwie mit dem Sport alles ein bisschen mehr geworden und denke, dass es einfacher ist, wenn ich das sozusagen ein bisschen freier gestalten kann und ich muss alle 4 Wochen bin ich dann quasi in Ismaning vor Ort und habe da dann Prüfungsphase und vor Ort auch Vorlesungen und ja, in der Woche oder in den Wochen dazwischen habe ich Online-Vorlesungen, die haben auch fixe Termine, aber die Lernplattform, da kann man dann halt jederzeit drauf zugreifen und die Vorlesungen werden auch aufgezeichnet. Von daher ist das schon, wenn man da jetzt dann mal nicht teilnehmen kann, dann kann man sich es einfach im Nachgang angucken.
Ja, das ist gut. Genau so eine Flexibilität braucht man. Eigentlich ist das nicht gestaltet für Profisportler, wenn man denkt, sondern eigentlich ist das wahrscheinlich für typische Studenten, wenn die halt mal zu viel Party gemacht haben, dann musst du nicht zur Uni, sondern kannst du dir das angucken. Bei dir ist es anders, bei dir ist es halt, wenn du im Trainingslager bist, dann halt die Online-Vorlesung.
Ich glaube tatsächlich, der Großteil, der arbeitet einfach nebenbei noch.
Ach so, das kann, aber du ja auch, das ist ja auch dein Job, also ja, das ist ja auch deine Arbeit, dann passt das. Ja, ich hatte jetzt gedacht, das ist ein partyfreundliches Studiengang.
Ja, also ich denke, das kann man sicher auch so gestalten.
Ja, sehr schön.
Das heißt Weihnachten will ich dir nochmal sagen, bei Justus wird natürlich auch die Norddeutschland-Regel nach südlich geschoben. Also Norddeutschland ist dann doch weiter als südlich der Elbe, sondern Niedersachsen zählt dazu. Denn das ist ganz auffällig, Mika kommt aus Norddeutschland und Justus ist ja auch ein echter Norddeutscher. Also da muss irgendwas,
was der Görke, der verschiebt hier seine norddeutsche Grenze, wie er will.
Also dann, danach ist es dann wieder die Elbe.
Ja. Ich höre schon gar nicht mehr zu, wenn du von irgendeiner norddeutschen Grenze erzählst. Sehr schön. Aber haben wir noch irgendwas zu Justus? Sonst, wir haben jetzt hier die Stunde gleich voll gemacht. Dann machen wir heute den Deckel drauf. Und wenn du nichts hast, würde ich mich bei Justus bedanken für die Zeit und ihn nicht weiter vom Training abhalten. Obwohl, der hat ja Zeit, der muss ja nicht so viel laufen heute.
Ach doch, die zweite Einheit, der zweite Lauf steht noch bevor.
Der geht noch kurz dazwischen war ich noch Radfahren, ne? Nicht, dass ihr jetzt hier alle denken, ich würde nur 50 Minuten laufen oder so, das wäre mein Trainingstag.
Ich wollte gerade sagen, sonst ab zurück an Pool, bräunen.
Ja, oder auf die Terrasse, das mal gucken.
Ja, das ist ganz spannend. Die Jungs wohnen ja hier, die werden ja vom Playitas gesponsert, die wohnen hier so weit oben. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe alles vom Playitas gesehen, aber so weit oben war ich dann doch nicht. Und du guckst einfach direkt runter auf die Favelas, wo wir wohnen. Also das ist schon irgendwie so klassisch wie bei Red Bull, wo der Matic jetzt oben in der Donnerkuppel sitzt im Unternehmen und das Bürgertum sitzt dann darunter. Also die haben es schon ganz gut getroffen hier, die zwei. Aber ich muss zu Justus Verteidigung sagen, als ich reinkam, hat er auch gelernt, war irgendwie im Stress und das hat mich echt beeindruckt, so viel zu Kameradschaft unter Sportlern. Der hat echt für Strati Mittagessen gekocht. Also der saß hier, eigentlich ist es ja mehr oder weniger all-inclusive morgens und abends und der hat hier echt schön Reis gekocht und meinte, ja, ich muss ja aber jetzt gleich fertig sein, weil Strati kommt gleich vom Radfahren. Das klang echt extrem Bromance-mäßig. Das fand ich schon wirklich sehr, 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 sehr beeindruckend. Also das ist schon.
Und Strati macht Kaffee wahrscheinlich dann.
Das Problem ist, ich trinke keinen Kaffee. Aber ja, so läuft das halt. Einer trainiert, der andere schmeißt hier den Haushalt und Geil. Also Strati zieht er hier schon gut durch. Ich habe ja gerade das angefangen, von daher ist bei mir noch ein bisschen entspannter und schadet sicher nicht, so einen kleinen Snack nochmal zwischendurch einzunehmen.
Sehr schön.
Mega gut. Ja, also ich, Justus, wünsche dir echt einfach nur, es wäre schon cool, wenn du mal ein Jahr lang verletzungsfrei und sturzfrei hinkriegst. Ich glaube, dann sind alle Triathlon-Fans. Ich glaube, dann fragt sich keiner mehr, ist das einer der besten 70-3-Athleten Deutschlands, weil dann wissen es alle. In dem Sinne, egal ob Arena Games, Super League und PTO, whatever. Das wäre schon cool, PTO sehen würde und vor allem, wenn du halt einfach mal ein Jahr, klingt auch so gemein, aber einfach mal kein Sturz und keine Achillessehnenprobleme, das wäre schon sensationell. Also das wünsche ich dir total für 23. Ich glaube, die deutschen Triathlon-Fans würden uns freuen. Nick, pressure on you. Ihr macht ja nächstes Jahr, glaube ich, auch mehr Rennreportagen. Dann brauchen wir gar nicht mehr auf den Podcast zu warten, sondern Siegerinterview geht ja immer, oder?
Da ist aber nicht Pressure on me, da ist Pressure on Justus.
Ja, schauen wir mal, was es gibt, aber ich denke, wir werden uns da sicher bei dem einen oder anderen Rennen treffen. Und ansonsten vielen Dank. Ich klopfe hier auch dreimal auf Holz. Ich wünsche mir auch, dass das verletzungsfrei vonstatten geht alles. Und denke, dann passt das auf jeden Fall.
Sehr schön. Ich schließe mich Nils an, sag danke für deine Zeit und dann hören wir uns irgendwo bei einem Rennen oder wenn wir nochmal wieder vorbeikommen und hoffentlich gibt es dann eine komplette Saisonplanung für dich. Also, danke und ciao, ciao.
Und euch einen schönen vierten Advent an diesem Wochenende. Bis dann.
Oh ja, stimmt.
Ciao.
Singst du nochmal Jingle Bells, Nils, oder nächste Woche?
Nee, ich bin schon raus, ist schon offline.
Okay.